Wir haben schon einiges gehört, vor allem im Zeugnis, dass Gott anders ist, als wir uns vorstellen. Das ist ein bisschen mein Thema, aber es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich will zuerst noch mal von euch so hören, was für... Was ist jetzt da gewesen? Hä? Ja, da habe ich auch gehört. Oh, da ist irgendetwas mit der Verbindung nicht gut. Ja, ich schaue mal. Ja, okay. Das ist da irgendwie. Schraubt nicht gut, scheinbar. Schraubt mal.
Schraubt mal den Pastor.
Er schraubt ein bisschen mir rum, hat er gesagt. Danke. Es wäre einfach dumm, wenn es dann da die ganze Zeit so chattert. Gut. Jetzt ist gut, hä? Jetzt hört man gar nichts. 1, 2, 3, 4, jetzt hört man es wieder. Ja. Ja. Also bei mir geht es darum, wie ist Gott? Ich habe in den letzten Jahren immer das Gefühl bekommen, oder schon seit Jahren, sorry. Meinst du, da oben?
Ja, vielleicht schon. Ich denke, noch ein bisschen weiterführen.
Noch weiterführen?
Ja.
Ah, okay.
Oder?
So weit. Irgendwo tut es einfach rosen. Gut. Eben, wir sind ja Kinder unserer Zeit. Also wir alle. Wenn wir wollen oder nicht. Und Kinder der Zeit, sie hat auch ein paar negative Auswirkungen. Aber jetzt würde ich zuerst mal von euch hören, noch mal, was für Eigenschaften geben dir Gott? Ich schreibe es dann da auf. Ich höre. Moment. Hast du nicht verstanden?
Barmherzig.
Ah, gut. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Er ist lieb.
Mächtig.
Mächtig. Jetzt sollte man noch schreiben. Schreibe ich dahinter noch all. He? Humorvoll. Ich frage jetzt nicht, was in der Bibel steht. In den Sprüchen? Ja, die Sprüche sind teilweise humorvoll, das ist richtig. Gibt es noch mehr?
Einzigartig.
Kommt schon wieder.
Ja, immer mal wieder.
Das ist aber nett, dass du dich so fürsorglich um mich kümmerst.
Ja.
Wie? Gütig? Gütig? Das darf man nicht rausbringen.
Heilig.
Heilig? Ich glaube, ich nehme das andere Mikrofon. Das ist lästig. Also für euch lästig und für mich. Aha, du hast noch ein anderes Headset.
ziemlich abgestellt.
Hast du mich ziemlich abgestellt? Also.
Ja, das, damit wir hier können.
Er hat mich ruhig gestellt, ja genau.
Ja, manchmal muss man da fast ein bisschen ruhig stellen.
Gar nicht gewusst, dass du so viel, wie soll ich sagen, Schlagfertigkeit hast. Gut. Jetzt aber. Also heilig, und weißt du das Nächste, was noch gesagt worden ist? Hä? Unbestechlich. Ja, treu. Jetzt hat es für Hall. Hall hat Haller. Haller hat Hall. Wir lassen es mal bei dem. Fällt euch etwas auf? Barmherzig, kreativ, lieb, mächtig, humorvoll, einzigartig, gütig, heilig, unbestechlich, treu. Alles positiv. Super. Gibt es nichts anderes? Gibt es keine andere?
Zornig.
Ah, jetzt. Nehmen wir mal etwas. Moment. Zornig. Eifersüchtig. Ja, ja. Ich schreibe jetzt rächend. Da unten kann man nicht mehr gut schreiben. Gut, das langt mal. Aber habt ihr etwas gemerkt? Wir haben ganz lang alles nur positiv, oder? Alles schön. Und erst jetzt, wo ich gefragt habe, gibt es noch anders, sind wir drauf gekommen. Er könnte noch zornig, eifersüchtig, ermahnend und rächend sein. Genau. Und meistens, wenn ich so etwas sage, heisst es, ja, das ist Altes Testament. Oder? Altes Testament. Dort war Gott so gewesen, aber im Neuen noch nicht mehr. Ich lasse jetzt bleiben, mit Jesus auch noch zu machen. Wir kommen aufs Gleiche. Mir ist vorher aufgefallen beim Singen. In einem Lied haben wir gesungen, wir wollen mehr von dir sehen. Wir wollen mehr von dir sehen. Wir haben das ziemlich viel mal gesungen. Wer hat das in der Bibel auch gesagt? Mose, ich wäre jetzt beim Neuen Testament lieber. Mose hat das gesagt, dass er mehr, er hätte ihn wollen sehen, er hätte Gott sehen. Einfach, dort kann man so im Zusammenhang den Eindruck bekommen, eine gewisse Unsicherheit, bin ich in der Lage, das Volk zu führen. Aber im Neuen Testament kommt das auch vor. Wer ist zu Jesus gekommen und gesagt, hey, wir wollen etwas sehen von dir? Genau. Die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, hey, wir wollen mal endlich etwas sehen von dir. Und wie sieht es bei uns aus? Ist ein echt cooles Beispiel mit dem Schlüssel. Ist top. Aber mich hat es ein bisschen verschreckt. Also nicht das Beispiel, sondern dass sie die Einzige ist, die scheinbar diese Woche, oder sie als Familie, diese Woche etwas mit Gott erlebt hat. Mit was hat das zu tun? Dass wir offenbar nicht so wahnsinnig viel erleben mit Gott. Hat es vielleicht damit zu tun, dass wir vieles selber im Griff haben. Eben, den Schlüssel haben wir nicht mehr, gell? Das ist schon noch verrückt. Ich habe mir auch überlegt, wo habe ich die Woche erlebt? Mir sind ein paar Sachen so durch den Kopf gegangen. Ich dachte, ja, ich muss nachher noch schwätzen, ich muss jetzt nicht noch etwas sagen. Aber Gott hat wirklich... Wir vergessen so schnell die kleinen Sachen, die wir mit Gott erlebt haben. Oder eine Erkenntnis, die er uns geschenkt hat, die wir die Bibel gelesen haben. Wenn wir nicht nur den Vers, der vom Handy aufgeploppt hat am Morgen, der uns ermutigt, mitgenommen haben. Wenn wir die Bibel gelesen haben und er uns etwas gezeigt hat, weil wir ihn auch gefragt haben, zeig uns, was du mir, oder zeig du mir, was du mir willst sagen. Wenn ich die gleiche Frage vor 150 Jahren in einem Gottesdienst gestellt hätte, wisst ihr, was gekommen wäre zuerst? Mit grösster Wahrscheinlichkeit wäre zuerst gekommen, Gott ist ein angsteinflößender Gott. So sind die Leute über Jahrhunderte gelebt. Und die Schuld in Anführungszeichen, dass das nicht mehr so ist, ist ein gewisser Kant und eine gewisse Freude. Also der Kant war der, der die Aufklärung gebracht hat, wo die Kirche nicht mehr können Macht ausüben über die Menschen. Das war das eine. Und das andere ist der Sigmund Freud, der vieles psychisch erklärt hat. Und aufgrund von dem, das war übrigens der Anfang von der Privatisierung des Glaubens. Also, dass der Glaube Privatsache ist. Und dann fangen wir ja an, unseren Gott so zurechtzulegen, wie wir ihn gerne hätten. Und vergessen eben, dass er eifersüchtig, rächend und sogar zerstörend kann sein. Ich lese aus dem Nahum. Ein eifender und rächender Gott ist Jahwe. Steht im Nahum 1, Vers 2. Jahwe ist ein Rächer und ist voller Zorn. Jahwe rächt sich an seinen Gegnern und seinen Feinden verzeiht er nicht. Jahwe ist geduldig und von gewaltiger Kraft, da kommt den Sander wieder drin, doch keiner lässt er ungestraft. In Sturm und Wetter nimmt er seinen Weg, seine Füße wirbeln Wolken auf. Er droht dem Meer und trocknet es aus und es geht so weiter. Und dann heißt es, wer hält Stand vor seiner Wut? Wer besteht vor diesem flammenden Zorn? Wie ein Feuerstrom ergießt sich sein Grimm, die Felsen bersten vor ihm. Und dann kommt der nächste Vers wieder. Jahwe ist gut, eine sichere Zukunft, Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die, die Schutz bei ihm suchen. Also Gott ist nicht nur Güte, Liebe, Barmherzigkeit. Er kann grimmig sein, er kann, und das kommt bei Jesus auch vor. Jesus hat zu den Pharisäern auch mal gesagt, also am gescheitsten würde er da euren Mühlstein um den Hals machen und versaufen. Also Gott ist breiter, grösser, weiter in beide Richtungen, als wir uns das in der Regel vorstellen. Und wir sind genauso nicht gefeit davon, unser eigenes Gottesbild uns zurechtzulegen, wie ganz viele andere Menschen nicht. Ich habe mit so vielen Leuten zu tun gehabt, im Laufe meiner Zeit als Pfarrer, wo ich immer wieder gemerkt habe, da sind so viele selber bastelte Gottesbilder rum. Gemixt aus christlichem, buddhistischem, hinduistischem, esoterischem und keltischem. In der letzten Zeit ist keltisch dazugekommen. Man mixt sich das zusammen, was man gut findet. Und dann heisst es, ja, jeder hat ja mehrere Chancen. Es gibt ja schließlich die Reinkarnation. Aber man hat die nicht verstanden. Weil das Zurückkommen in die Welt ist für einen Buddhisten Katastrophe. Er wird ins Nichts aufgelöst werden und nicht wieder auf die Welt kommen. Und dann weiss er nie, ist jetzt die Mucke da, die da gerade rum ist, oder der Käfer, ist das ein Vorfahren von mir? Stell dir mal vor, die Vorstellung, das macht ja Angst. Und wir haben uns einen westlichen Reinkarnationsglauben zurechtgelegt, nicht wir, aber viele, die finden, ja, wenn es nicht so rund gelaufen ist, kommen wir halt nochmal und dann machen wir es dann besser. Ich habe nicht selten bei Trauergesprächen, wenn ich so nachgefragt habe, ich habe viele von diesen Leuten nicht gekannt, weil ich als Stellvertreter geschafft habe in den letzten 20 Jahren, habe ich oft gefragt, könnt ihr mir ein bisschen erzählen, wie die Person war, die gestorben ist? Und so Standardsätze, wenn Standardsätze gekommen sind, sind sie, ja, er hat ein gutes Leben geführt. Er hat niemandem etwas zu leid tun. Und dann so indirekt, Gott muss mit ihm zufrieden sein. Er wird es jetzt schön haben. So dem. Jetzt ist er erlöst, vor allem so die Richtung. Das war mir nicht so ganz einfach. Ich habe dann gewusst, was ich in der Predigt zu sagen habe, oder? Wo dass wir wirklich Halt bekommen und wo das Leben ist. Aber so im 1-1-Gespräch, im Trauergespräch, hast du nicht können sagen, du, also sie sind ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Da wirst du Leute vor den Kopf stoßen. Und dann machen sie zu, dann erreichst du sie gar nicht mehr. Was machen wir mit dem? Wie gehen wir mit diesen Sachen jetzt um? Oder wieso erzähle ich das so? Mich hat es verschreckt. Noch etwas. Ich habe gegoogelt. Ich mache das auch öppe. Und ich habe einen Bibelkommentar gegoogelt zu diesem Thema. Und das Tragische ist, ich habe fast nur Kommentare sind aufgeploppt, wo die Seiten unterstützen, dass Gott nur gut ist. Also, dass er dann schon mal gnädig ist mit uns. Aber es gibt im Neuen Testament auch Vers. Hey, wenn du nicht so lebst, wenn du nicht mein Zeuge bist, dann bin ich dein Zeuge auch nicht von Gott. Das steht in der Bibel. Das habe ich nicht erfunden. Und manchmal wird dann, wenn dort, wo es um Böcke und Schaf geht, dann heisst es, ja, die werden noch ein bisschen gestraft. Dann denke ich, das ist die evangelische Fegfürlehre. Die werden ein bisschen gestraft und wenn sie genug gestraft sind, kommen sie dann noch in den Himmel. Also so richtig Allversöhnung. Jesus hat etwas anderes gesagt. Lukas 16 bringt er ein Bild, eine Geschichte. Reicher Mann, auffällig gekleidet, hat Luxus genossen. Vor seinem Tor war ein Armer, der Lazarus. Er war voller Geschwür. Er hatte Hunger und hätte gerne Küchenabfälle. Aber die Hunde haben die bekommen, nicht er. Der Arm ist gestorben. Die Engel haben ihn in Abrahams Schoß gebracht. Das ist das Bild für Himmel oder für Paradies. Dort hat er einen Ehrenplatz bekommen. Und der Reiche ist gestorben und ist in die Hölle gekommen. Steht so in der Bibel. Was habe ich gesagt? Lukas 16. Könnt ihr es nachlesen? Ab Vers 19. Er ist in die Hölle gekommen, hat Folterqualen erlitten, also der so top hatte, oder? Ist fern vom Abraham Schoß, hat aber den von weitem gesehen und hat ihn dann gerufen, hey, schick doch den Lazarus mal zu mir, damit ich ein bisschen feuchte Lippen bekomme, ich kann etwas mitbringen. Und der Abraham hat gesagt, lass, denk daran, wie es dir während dem Leben gegangen ist. Und wie schlecht, dass es im Lazarus gegangen ist und wie du mit ihm umgegangen bist. Er wird jetzt tröstet. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Und niemand kann den überbrücken. Und auch umgekehrt nicht. Also es gibt kein Hin und Her. An einem anderen Ort sagt der gleiche Jesus, wer nicht auf meiner Seite ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Und da meint er ja nicht, Ehren sammeln oder so etwas, sondern wer nicht sich dafür einsetzt, dass Menschen zu mir finden, der zerstreut sie. Der lässt sie im Ungewissen, in der Unklarheit. Und nochmal in Matthäus 21 sind die hohen Priester und Gesetzeslehrer gekommen und haben gesagt, wir wollen ein Wunder sehen. Ich habe nicht gezählt, wie viele Wunder das in der Bibel beschrieben sind, dass Jesus tun hat bis dorthin. Aber es sind wahrscheinlich eher mehr als 50 als weniger. Es ist so teilweise so pauschal. Alle hat er geheilt am einen Ort, am anderen Ort nicht. Aber er hat x Wunder tun. Und sie wollen das Wunder sehen. Und auf der anderen Seite, wenn er die Leute abstellt, die rufen Hosianna, dem Sohn von David, sind recht wütig geworden. Und er sagt dann so, haben wir nie gelesen. Aus dem Maul der Kind und Säugling schafft Gott sich ein Lob. Hat sie stolz und ist gegangen. Sie haben ihn nach der Vollmacht gefragt. Er hat eine Gegenfrage gestellt. Und. Es gibt viel Hinweis, dass auch Jesus nicht einfach nur alles top gefunden hat, was sie gemacht haben. Und er hat die Frommen massiv provoziert mit seinen Aussagen. Sei das mit dem Lazarus, sei das mit dem Gleichnis von diesen zwei Männern, Söhnen, die hätten sollen in Wieberg, der eine sagt, jawohl, ich gang. Nein, der erste sagt, ich gang nicht. Bereut es und geht. Und der zweite, ja, ich gang und geht nicht. Und sie haben genau gemerkt, er meint uns. Also er hat sie massiv auch herausgefordert. Wieso hat er das gemacht? Hat er sie einfach vor den Kopf stoßen? Und was habt ihr, wie beurteilen ihr die Pharisäer, die hohen Priester und die Schriftgelehrten? Was für ein Urteil habt ihr in euch gegenüber? Müssen wir es nicht sagen. Sonst habt ihr nachher noch das Gefühl, ich den gleich bloßstelle. Ich hatte lange das Gefühl, das sind die Hinterletzten. Also wie die sich verhalten, da geht doch hinten und vorne nicht. Das sind auch Kinder von ihrer Zeit gewesen. Sie haben Tora gehabt, die haben sie auf ihre Art gelesen und sie haben sie mit den Schriften von den Hebräer gelesen, mit dem Talmud und dem, kommt mir jetzt gar nicht in den Sinn, wie es anders heisst, mit den Ergänzungen, die gemacht worden sind. Und die sind ja nicht gemacht worden, um denen, um sie von Gott wegzuführen, sondern zu Gott hinführen. Die meisten von denen sind der Überzeugung, wir sind auf dem richtigen Weg und wir tun das, was Gott von uns erwartet. Wir sind gottesfürchtig, gebildet. Und wir haben manchmal das Gefühl, sie sind nur eingebildet. Aber Jesus hat im Grunde noch gnadenlos ihres falsche oder eben einseitige Gottesbild aufdeckt. Warum? Hat er die in die Pfanne hauen? Hat er zeigen, dass sie so arrogante Typen sind? Heuchler? Nein, er hat wählen, dass die gottesfürchtigen Männer merken, was Sache ist und was für eine Zeit das ist. Aber sie haben es nicht gesehen. Er hat sie nicht verlieren. Aber er hat sie ja nicht auf dem Weg stehen lassen. Und ich habe mich gefragt, auch mich selber, wo stand ich, wo stehen wir heute? In dem Ganzen innen. Wir haben ein Gottesbild. Wir haben eine Vorstellung, wie es laufen muss. Und wir geniessen unser Leben in vollen Zügen. Und neben uns gehen Hunderte und Tausende den Bach ab. Eigentlich haben wir das Gefühl, es geht uns am vorbei. Die sind ja selber verantwortlich für ihr Leben. Was soll ich da? Ich habe einfach gemerkt, hallo, pass auf, du bist nicht gefeit davon, gleich zu handeln oder gleich zu denken, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten dort zumal. Die Eingangsfrage war, wie ist Gott? Ich meine, das, was wir aufgeschrieben haben, oben, was grün ist, das ist alles Mut. Ist alles richtig, ist nichts falsch, absolut nichts falsch. Ist mutmachend, ist aufbauend. Und das, was im Blau steht, kann uns Angst machen, unter Umständen. Fordert uns raus. Wo stand ich in dem? Habe ich das Gefühl, ich weiss, wie Gott tickt? Vielleicht fragst du, wieso erzählst du das? Ich gehe davon aus, dass ihr mehr oder weniger den Konflikt in der Ukraine und den vor allem in Israel verfolgt haben. Und verfolgen. Leset einmal daneben Ezekiel, Daniel, Matthäus 24 folgende, also die Endzeitrede von Jesus und die Offenbarung. Mir sind enorm viele Parallelen aufgefallen. Bis in die Wortwahl hinein, wo heute gebraucht werden und hier gebraucht worden sind in der Bibel. Ich will mit dem nicht sagen, weil ich es auch nicht weiss, wo wir stehen in dieser Zeit. Aber da, was abläuft, in Israel, im Moment, deutet auf das hin. Wer hat dem Putin gesagt, schicke mal Hilfsgüter in die Ukraine? Hör mal auf, irgendwelche Wohnblöcke zu bombardieren. Habt ihr mal je so eine Stimme gehört? Man ist einfach entsetzt. Aber wenn Hamas sich unter die Zivilbevölkerung, die sind ja völlig vermischt in der Zivilbevölkerung, wenn sich die dort vermischen und die Juden, die Hochen von der Hamas wollen, eliminieren, dann gibt es einen Aufschrei in der ganzen Welt. Die arme Zivilbevölkerung. Für wer hat die Zivilbevölkerung zum grössten Teil geschafft? Wer hat die Tunnel, die kilometerlangen Tunnel unter dem Boden gemacht? Nicht die Hochen von der Hamas. Die hocken irgendwo in Katar oder wo. Das hat die Bevölkerung vom Gazastreifen zum grossen Teil haben die rausgebuddelt. Also die sind verhangen auch. Und der Westen und auch die anderen sagen, ihr Israeli, hört einmal auf, ihr macht einen Völkermord. Das hat so schnell getrüllt. Wer hat die Wahl, die es gemordet von diesen beiden Seiten? Nicht die Israeli. Die Hamas-Leute und auch die Zivile haben wahllos gemordet. Und das sind Sachen, die man in der Bibel findet. In der Bibel finden wir eins zu eins in solchen Texten. Frauen werden vergewaltigt. Was ist passiert? Im Festival und bei diesen Dingen, bei diesen nahen Kibbutz. Genau das. Also wir finden die Sachen in der Bibel, die heute eins zu eins in Israel passieren. Ich sage nicht alles, was die Juden machen. Und ganz Israel ist einfach nur top. Aber wir müssen heranschauen. Und wir müssen von der Bibel her heranschauen. Und ich plädiere darum ganz stark dafür, je länger, je mehr, wenn du und ich nicht verführt werden in der Zukunft, und das steht in der Bibel auch, es werden viel abfallen, dann will und muss ich mich mit dem auseinandersetzen, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Im Alten und im Neuen Testament. Dann muss ich wissen, was da drin steht. Weil sonst bin ich verführbar. Sonst kann man mich über den Tisch ziehen. Mit irgendwelchen Lehren. Das hat der Hitler auch geschafft mit den Kirchen vor etwa 70, 80 Jahren. Ganz viele Christen sind verführt worden. Ich weiss, ihr seid heute Morgen nicht daher gekommen, um das zu hören. Aber ich möchte euch Mut machen. Beschäftigt euch in erster Linie mit der Bibel und prüft das, was abläuft in dieser Welt, an der Bibel. Ich möchte euch nicht Angst machen. Auch die Offenbarung will uns nicht Angst machen, sie will uns Klarheit geben. Sie will uns zeigen, wo wir stehen. Und darum ist in dieser aufgewühlten Zeit, in der wir leben, das Wichtige, dass wir als Christen Leuchttürme sind. Ist es wichtig, dass wir Gott und den Heiland, Jesus Christus, wirklich kennen. Ich sage nicht, ich kenne ihn durch und durch. Ich habe meine Lücken, ich habe meine schwarzen Punkte, ich habe meine Brüllen an und ich schaue immer mit meiner Brüllen an. Aber ich bitte immer wieder mal, dass er mir hilft, mein Bild von ihm zu erweitern lassen. Lese die Bibel im Zusammenhang. Ich höre immer wieder von Leuten, auch von Christen, die sagen, wieso lässt Gott das zu? Und sie werden dann ziemlich schnell sprachlos. Das ist ja im Fachausdruck die sogenannte Theodizee-Frage. Werden wir sprachlos? Weil wir den Eindruck haben, Gott muss mit uns einfach nur gnädig und liebevoll umgehen, jede Krankheit und jedes Unbill, das über uns kommt, kann nicht an ihm vorbei sein. Was ist das für ein Gott? Warum greift er nicht ein? Ich habe keine Antworten auf das. Aber ich sehe, dass in der Bibel ein anderer Ansatz ist als bei uns. Wir sind eine individuelle Gesellschaft und eine individualistische. Wenn jemand schuldig wird, ist nur er schuld. Und die Familie wird verschont. Das finde ich grundsätzlich ja gut. Aber bei Gott war es anders gewesen. Da hat der Mensch ganze Familien ausgerottet. Zur Zeit von Mose zum Beispiel. Weil einer von denen, der Anführer, der Älteste, der Clanführer, Verfehlungen gehabt. Es hat auch andere Situationen gegeben. Aber Gott ist nicht, Gott ist nicht nur der Gott vom Universum, vom Individuum, sondern er ist auch der Gott von einer ganzen Gemeinde. Und wir sind ein Teil von einer Gemeinde und wir können nicht sagen, ist mir gleich, was die anderen machen. Nochmal, nur wer in den Bibeln und damit in Gott verwurzelt ist, Bibeln in den grossen Zeug kennt, der ist gefeit für die Zukunft. Der haut auch die Warum-Frage nicht einfach so rasch aus der Bahn. Man kann zweifeln an Gott, man kann mit dem hadern. Wenn ihr übrigens das Thema vertiefen wollt, am letzten Sonntag, also vor einer Woche, Im Fenster zum Sonntag ist eine Frau gekommen, die genau in die Richtung gegangen ist. Hat es jemand gesehen? Gell, ist in die Richtung gegangen. Die Frau hat auch gefragt, warum das alles, oder? Und es fängt an mit einem Gedicht, das sie geschrieben hat. Sie ist eine, die perfekt kann formulieren, also scharf formulieren kann. Und ich habe gefunden, wow, die haut Gott das um die Ohren, was sie erlebt hat. Das hören wir. Das dürfen wir machen. Aber wir dürfen nicht dort stehen bleiben. Gott vertreibt das. Sie hat Psalmen verstanden und hat einen neuen Psalm geschrieben in dem Sinne aus ihrem Leben. Und sie kommt in dem Film so, oder dem Gespräch zum Ausdruck, trotzdem, dass sie vieles nicht ganz versteht, weiß sie, dass Gott zuletzt sie treibt und sie bei ihm geborgen ist. Ohne dass alles geklärt ist. Kann man so sagen? Also, wenn die Frage euch interessiert und ihr noch ein bisschen vertiefen wollt, schaut das mal noch an. Wer so unterwegs ist, ist auch weniger angreifbar für Sonderlehren. Wir leben in einer Zeit, wo ganz viel Gurus unterwegs sind, die uns sagen wollen, jetzt, das ist es, genau so musst du glauben und dann ist alles perfekt. Wir sind weniger gefeit. Wir sind geerdet im positiven Sinn in Jesus Christus. Und Gegenwind, und der wird kommen, noch mehr als bis jetzt, wird uns nicht aus der Bahn rühren. Weder eigenes Leid, noch Leid von Nachstehenden. Weder Verfolgung der Christen und der Gegenwind hat in der Schweiz auch angefangen. Beispiel Genf. Der Freikirche wollte im See, im Genfer See, eine Taufe machen. Haben keine Bewilligung bekommen. Sie mussten eine Bewilligung einholen. Schon da hat mich komisch gedunkelt, aber da muss scheinbar. Also du darfst nicht einfach am Genfer See und mit ein paar Leuten und sagen, komm, du willst ja taufen, hast du gesagt, komm, ich taufe dich. Geht nicht in Genf, ist verboten. Im öffentlichen Raum so ein Zeugnis abgeben, ist verboten, wenn du nicht Bewilligung hast voraus. In der Schweiz, es gibt noch mehr so Beispiele, das letzte, das ich gerade gelesen habe. Und es war eine Freikirche, die sich noch nicht registrieren lassen. Also man muss sich registrieren lassen. Das klingt für mich noch Diktatur. Ich bin verwundert, dass da nicht Politik eingreift. Aber wir leben in einer ungerechten Welt. Gott hat uns nicht eine gerechte Welt versprochen. Wir sind in der gefallenen Schöpfung, bis wir im Himmel sind. Vorher nicht. Wir sind zwar nicht mehr Teil von dieser, wir sind Teil vom Reich Gottes, aber wir leben noch in dieser gefallenen Schöpfung mit allem drum und dran. Es wird weiter unschuldig gemordet. Das wird so sein. Aber wer in Gott so verwurzelt ist, dass er Gott nicht einfach in ein Kästchen tut und sagt, mir muss es einfach gut gehen und dann bin ich mit Gott zufrieden, der ist gefeit. Viel mehr gefeit. Der kann sagen, dein Wille geschehe nicht mein, so wie es im Unser Vater ist, der hat vieles begriffen und kommt nicht unter die Räder. Das ist seine. Das Zweite, ich habe es schon angetönt und dann höre ich auf. Ich will das Zeitgeschehen an der Bibel messen und nicht an den Medien. Nochmal, Hesekiel, Daniel, andere Propheten, kleine Propheten, Matthäus, Offenbarung, steht so viel über das, was wird passieren. Da sind so viele Parallelen. Und das Letzte. Mich hat die Ernsthaftigkeit und die Breite von der Bibel, wo Gott sehr positiv darstellt, aber auch darstellt, das eine, wo Unrecht nicht Unrecht sein lässt, auch in meinem Leben nicht, dass ein eifersüchtiger und rächender Gott ist. Und für uns ist ja Rache immer Willkür. Ich würde bei Gott viel mehr sagen, das Wort geht in Richtung Konsequenz. Mein Verhalten hat Konsequenz bei Gott, hat eine Konsequenz bei Gott. Die Ernsthaftigkeit und das, was die Bibel uns da sagt, hat mich neu aus der Reserve gelockt. Ich will, wenn immer möglich, Zeit auskaufen. Und Zeit auskaufen heisst für mich, ich will für Gott Zeuge sein. Manchmal zur Zeit und vielleicht auch eben zur Unzeit. Wir sind so manchmal, ich gehöre auch zu denen, am Überlegen, soll ich jetzt etwas sagen oder nicht? Man kann einmal schweigen, das ist vielleicht auch gescheiter, aber dann kann ich auch von Gott fragen, Gott, soll ich jetzt etwas sagen? Oder Heiliger Geist, führe mich. Was soll ich sagen? Soll ich etwas sagen? Oder ist Schweigen angesagt? Aber wenn etwas zu sagen angesagt ist, dann soll ich mutig herstehen. Zeugen sie für ihn. Es hat so viele Menschen um uns herum, die in Angst leben. Es hat so viele Menschen um uns herum, die einen selber gebastelten Glauben haben. Und die mit Sicherheit, mit dem selber gebastelten Glauben, nicht bei Gott landen. Nicht in den Himmel kommen. Darum bitte ich Gott immer mehr um Weisheit und um seine Führung durch den Heiligen Geist, dass ich Menschen kann auf ihn aufmerksam machen, dass ich Menschen kann zeigen, dass bei ihm Halt und Kraft und Zuversicht ist und dass bei ihm ein Leben ist, das über den Tod hinausgeht. Und zwar mit Sicherheit. Nicht, ja, ich hoffe, dass ich dann mal irgendwo an einem guten Ort lande. Ich hoffe, ich habe euch nicht den Sonntag vermisst, sondern euch ein bisschen herausgefordert. Auch einfach, hey, wenn alle Christen von Bischofszell und Umgebung herstehen und sagen, wer der Gott ist und wo man halt und Kraft und Zuversicht bekommen in dieser furchtbaren Welt, wo wir drin stecken. Dann müssen wir A, die Augen nicht verschliessen von dem, was läuft. Und B, haben wir die Chance, dass Menschen offen werden für Gott. Sie sind offen. Wir sind, als Abschluss, wir sind gestern am Tag der offenen Tür gewesen beim ERF. Sie haben Jubiläum und sie haben neue Räume in Betrieb, also im Betrieb schon länger in Betrieb genommen. Und sie haben immer wieder betont, unser Zielpublikum sind die Gottsuchenden, die nicht in die Kirche gehen. Die nicht schon irgendwo sind. Das ist unser Zielpublikum, zum Beispiel vom Live-Channel. Wir machen nicht ein Programm für Christen, die in der Kirche sind. Und sie kommen zunehmend, sie sagen, unsere Podcasts, unsere Einschaltquoten auf diesen Sendungen, auch beim Fenster zum Sonntag, nehmen zu, und zwar von den Leuten, die nie in eine Kirche gehen. Das Fenster zum Sonntag war letztes Jahr unter den Top 10 Sendungen beim Schweizer Fernsehen, was die Einschaltquote zur Folge hat. Da merken wir, wie viel Hunger das in unserer Gesellschaft drin ist. Die schauen, also Top 10, müsst ihr euch vorstellen. Also, da gibt es noch einen Röbi Koller daneben und weiss ich was, und Sport und weiss was alles, wo auch Einschaltquote hat. Und das Fenster zum Sonntag ist unter die Top 10 gekommen. Das muss uns Mut machen, dass in unserem Umfeld, da wo wir sind, ganz einen Haufen Leute gibt, die Hunger haben, die Wort suchen, die Halt brauchen. Was machen wir damit? Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns manchmal herausforderst. Und ich danke dir, dass du mich nicht einfach in dem reinlassen hast, dass schon gut ist, wenn ich gerettet bin und noch meine Liebsten möglichst gerettet sind. Es hat so viele Menschen in dieser Welt, die Hunger haben. Und es tut mir irgendwo im Herz weh, wenn ich sehe, wie viele Menschen einfach achtlos hier vorbeigehen. Die irgendwo ihr Leben so ein bisschen selber gestrickt haben und möglichst nicht mehr Fernsehen schauen und keine Nachrichten hören, dass das Schlimme nicht an sie ankommt. Aber es ist trotzdem da. Herr, gib du mir Weisheit, gib du mir Liebe für meine Umgebung, wo ich drin bin, dass deine Botschaft kann weitergegeben werden kann, auf eine Art und Weise, die bei den anderen ankommt. Dass ich ein Zeuge sein für dich. Das bitte ich für mich, bitte ich für uns alle. Nimm du uns die Angst, dass wir nicht wissen, was zu sagen. Heiliger Geist, du redest mit uns. Schenk uns offene Ohren und offenes Herz, offene Augen, dass wir hören und sehen, was du uns sagst. Und ich danke dir, dass wir so unterwegs sein können. Und ich danke dir, dass du noch viele einholen in dein Reich. Du hast eingeladen auf den Gassen, an den Zäunen, außerhalb der Dörfer. Du hast die geholt, die kommen wollen. Herr, schenk uns so ein Herz für die Verlorenen. Und vergib uns, wo wir uns um uns selber getrüllt haben. Darum, dass es uns gut geht, dass wir das Wohl haben. Danke vielmals. Du willst uns brauchen. Das ist eine riesen Ehre. Darüber bete ich dich.